Vis-à-vis.
Herr Rosolinski, liebe, es gibt in der Ukraine zahlreiche Städte, in denen sich Bandera-Denkmäler befinden. Zum Beispiel in Lemberg oder Lviv, wie es heute heißt. Wie geht's Ihnen, wenn Sie solche Denkmäler sehen?
Ja, Bandera-Denkmäler gibt es schon seit langer Zeit in der Ukraine. Die ersten sind gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion entstanden. Zuerst in der Westukraine und ich glaube, es gibt bis heute Bandera-Denkmäler nur in der Westukraine. Es wurden Straßen umbenannt in der Zentral- und in der Ostukraine nach Bandera, aber soweit ich weiß, wurden noch keine Bandera-Denkmäler in der Zentral- und Ostukraine gebaut. Das heißt, der Bandera-Kult beschränkt sich stark auf die Westukraine, vor allem auf Galizien, wo er aufgewachsen und gelebt hat. Und auf Wolinien, was in der Zwischenkriegszeit in der Zweiten Polnischen Republik war und wo die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten aktiv war.
Jetzt haben Sie schon die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten, genannt, für die Bandera eine ganz wichtige Rolle spielte. Meine Eingangsfrage, die war ja so ein bisschen, wie geht's Ihnen damit? Also wenn Sie diese Denkmäler, die ja Anerkennung gegenüber einem nationalen Heroen darstellen sollen, Sie haben deutlich gemacht, in einem Teil der Ukraine. Aber wie geht's Ihnen damit, würden Sie sagen, ist halt ein wichtiger Mensch in der ukrainischen Geschichte und dann ist es auch gerechtfertigt, auch wenn vielleicht nicht alles so toll ist? Oder würden Sie sagen, das ist schon schwierig, ihn dann so prominent zu gedenken?
Ja, also Bandera-Denkmäler waren tatsächlich ein Auslöser dafür, dass ich die Biografie von Stepan Bandera geschrieben habe, weil ich mich gewundert habe in meinem Studium im Jahr 2002 oder 2003 war das, warum für diesen Menschen Denkmäler eröffnet werden, was das bedeutet. Zu dieser Zeit habe ich ein Auslandssemester in der Ukraine gemacht an der Ivan-Franko-Universität in Lemberg und ja, habe mit den Menschen gesprochen, die Bandera-Denkmäler bauen und habe schon zu dieser Zeit begonnen, den Bandera-Kult zu studieren, zu untersuchen.
Wer war dieser Stepan Bandera?
Stepan Bandera war einer der Führer der Organisation ukrainischer Nationalisten. Vor ihm hat die Organisation Jevhen Konowalec geführt und er hat die Organisation zeitlang mit Andriy Melnyk geführt. Dann hat sich die Organisation 1940 gespaltet in einen radikalen Flügel, den Bandera geleitet hat und einen Flügel, den Melnyk geleitet hat. Und
dieser Melnyk hat aber mit dem ehemaligen Botschafter, dem ukrainischen der Bundesrepublik, der ja auch Andriy Melnyk hieß, nichts zu tun.
Nein, außer dem Namen hat er sehr wahrscheinlich, also hat nichts zu tun, es sei denn, der Vater von Andriy Melnyk hat sich entschieden, seinen Sohn Andriy zu nennen, weil er ein Verehrer von dem ersten Andriy Melnyk war. Aber das wissen wir nicht, das ist eine Vermutung, die ich einmal gehört habe.
Stepan Bandera ist 1909 geboren, als Sohn eines, glaube ich, Priesters. Was hat ihn zu einem Nationalisten werden lassen?
Genau, als Sohn eines griechisch-katholischen Priesters. Diese Kirche gab es nur in der Westukraine. Die Ukraine als einen Staat gab es zu dieser Zeit nicht. Sein Vater hat sich dafür eingesetzt, dass ein ukrainischer Staat entsteht und vor seinem Vater andere Generationen von Ukrainern haben sich dafür eingesetzt. Und Bandera ist auch in diesem Geist aufgewachsen, des Kampfes für die Freiheit der Ukraine. Es war aber die Zeit, in der der Faschismus in Europa sich verbreitet hat, zuerst in Italien, in Deutschland und in vielen kleinen Bewegungen in ganz Europa. Und unter anderem in Ukraine. Und Bandera war eine Person, die den Kampf für den ukrainischen Staat in einem Geist des Faschismus ausgeführt hat.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was genau das faschistische Moment ist und was es unterscheidet von einem legitimen Kampf um nationale Unabhängigkeit oder Befreiung, was es davon unterscheidet?
Faschismus ist eine politische Bewegung, die in Europa entstanden ist nach dem Ersten Weltkrieg. Zuerst wurde er stark geprägt durch Benito Mussolini in Italien, aber zu derselben Zeit, Anfang der 20er Jahren, haben viele andere Gruppierungen und in der Ukraine zuerst die ukrainische militärische Organisation und dann die Organisation ukrainischer Nationalisten den Faschismus rezipiert, haben gleichzeitig eine ukrainische Form des Faschismus erfunden und haben den Faschismus mit dem radikalen ukrainischen Nationalismus vereint, verbunden.
Was für einen Staat wollten diese ukrainischen Nationalisten und auch Bandera?
Bandera ganz konkret und die Organisation ukrainischer Nationalisten wollten einen ukrainisch-faschistischen Staat. Also einen Staat, der mit Adolf Hitler zusammenarbeiten würde, der mit Nazi-Deutschland zusammenarbeiten würde, der im Krieg in diesem nationalsozialistischen Konglomerat existieren würde. Also etwa so einen Staat wie die Slowakei oder wie die Ustascha innehatte in Kroatien. Also sie haben an so einen Staat gedacht. Die Ukraine war nur viel größer als Kroatien oder die Slowakei.
Es ist nicht dazu gekommen. Die ukrainischen Nationalisten haben 1941 zwar einen ukrainischen Staat nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion ausgerufen, aber das wurde nicht unterstützt von den Nationalsozialisten. Warum nicht?
Das war die Entscheidung der Nationalsozialisten, von Hitler und anderen führenden Nationalsozialisten. Sie hatten andere Pläne für das Gebiet, was sie nach dem Angriff auf die Sowjetunion erobert haben, als für andere Gebiete in Europa. Mit anderen meine ich vor allem Südosteuropa, also andere Pläne als für Rumänien, für Ungarn, für die Slowakei, auch für Tschechien oder für Kroatien. Der Plan von Hitler und Nationalsozialisten war, in den Gebieten, die erobert wurden nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Laufe der Operation Barbarossa, keine freien Staaten zu etablieren. Es ist kein litauischer Staat oder weißrussischer Staat und kein ukrainischer oder russischer Staat entstanden, sondern diese Gebiete wurden unterteilt in Besatzungszonen, so wie zum Beispiel das Generalgouvernement oder Reichskommissariat Ukraine. Und diese Gebiete wurden von deutschen Politikern verwaltet, nicht von einheimischen Staatsoberhäuptern wie Tiso oder Pavelić.
Und trotzdem, obwohl sich damals die Nationalsozialisten in dem Sinne dann gegen Bandera und seine Vorstellung gewandt haben, wäre es wohl falsch, ihn als ein Opfer der Nationalsozialisten oder gar einen Gegner der nationalsozialistischen Politik zu verstehen. So lese ich zumindest ihr Buch ganz deutlich.
Ja, ich würde nicht einmal sagen, dass sie sich gegen ihn entschieden haben. Also in einem gewissen Sinne haben sie sich schon gegen ihn entschieden, so wie sie sich zum Beispiel gegen die Eiserne Garde in Rumänien entschieden haben. In Rumänien haben sie auch nicht mit der Eisernen Garde zusammengearbeitet.
Das waren die rumänischen Faschisten.
Genau, sondern sie haben mit Ion Antonescu zusammengearbeitet, der ein nationalkonservativer militärischer Führer war, weil er mehr Stabilität für sie bedeutet hatte. Als sich aber Antonescu gegen Ende des Krieges anders entschieden hat und mit den Nationalsozialisten nicht weiter zusammenarbeiten wollte, dann haben die Nationalsozialisten, die Eiserne Garde, die rumänischen Faschisten reanimiert, haben begonnen, mit ihnen zu kollaborieren, weil andere Kräfte wie Antonescu zu dieser Zeit mit ihnen nicht zusammenarbeiten wollten. Und etwas Ähnliches ist in der Ukraine gegen Ende des Krieges passiert. Auch wurden wieder Kontakte mit Bandera aufgenommen. Also ich würde auf keinen Fall Bandera als einen Gegner der Nationalsozialisten darstellen. Aus seiner eigenen Sicht war er das nicht, weil er mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Er wollte, dass der ukrainische Staat sowie der slowakische oder wie der kroatische Staat oder ungarische Staat in diesem nationalsozialistischen Europa existiert. Er wurde verhaftet, weil er die Entscheidung von Hitler und anderen Nationalsozialisten nicht akzeptiert hat. Er hat darauf bestanden, dass der ukrainische Staat besteht, so wie er ausgerufen wurde in Lemberg am 30. Juni
1941.
Und die Nationalsozialisten wollten so einen Staat nicht haben. Sie wollten die Ukraine auf eine andere Art und Weise regieren. Wichtig ist hier zu sagen, dass sich die Ideologie von Bandera und den Nationalsozialisten in vielen Punkten überschnitten hat. Diese Ideologien waren ähnlich, vor allem was den Antisemitismus betrifft. Unterschieden haben sie sich in der Geopolitik, also zum Beispiel ganz entscheidend in der Frage des Staates. Sollte ein ukrainischer Staat existieren und sollte in Bandera oder ein anderer Mann aus der UN regieren oder sollte die Ukraine im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine aufgeteilt sein und anders verwaltet werden?
Das ist ja die Ebene der Ideologie. Jetzt gab es ganz konkret, gerade in diesen Jahren 1939, also Kriegsbeginn 40, 41, 42, auch massenhafte Morde an Juden. Es gab massenhafte Morde an Polen. Inwieweit war Bandera oder war die Organisation ukrainischer Nationalisten daran beteiligt? Oder muss man sagen, war dafür verantwortlich? Weil Bandera selber war ja dann im Gefängnis in Berlin, er war ja zum Teil sogar in Sachsenhausen und hat sich nach dem Krieg dann quasi als, ja, da sieht man ja, ich bin ein Opfer der Nationalsozialisten, ich kann ja gar nichts Böses gemacht haben, so dargestellt.
Genau, das ist eine wichtige Frage, die man differenziert beantworten muss. Wie Sie sagen, Bandera war nicht da. Er war in Berlin im Gefängnis und er war auch in Sachsenhausen. Er war ein Häftling, ein politischer Sonderhäftling des Reichssicherheitshauptamtes. Er wurde dort wie die Führer der Eisernen Garde gehalten im Zellenbaum in Sachsenhausen. Und die Gewalt in der Ukraine ist vorangegangen. Die Deutschen haben den Holocaust in der Ukraine durchgeführt, haben fast alle Juden, über 90% der Juden in der Westukraine ermordet. Und die Organisation ukrainischer Nationalisten hat mit den Deutschen zu dieser Zeit offiziell nicht zusammengearbeitet, weil sie durch die Besatzer verboten wurde. Mitglieder der Organisation haben sich aber der ukrainischen Polizei angeschlossen und haben den Deutschen geholfen, diese Gebiete von den Juden zu säubern. Haben auch in der Verwaltung gearbeitet, haben auch auf eigene Faust Juden ermordet, unabhängig von den Deutschen. Zum Beispiel diese, die aus den Ghettos geflohen sind und sich in den Wäldern versteckt haben. Und wenn man die Geschichte so studiert, dann sieht man, dass es vor allem auf dem Gebiet der Gewalt, des Rassismus, des Antisemitismus Überschneidungen gibt zwischen dem Nationalsozialismus und der radikalen Form des ukrainischen Nationalismus. Und diese Unterstützung bei dem Judenmord und die Involvierung in die Shoah, dadurch haben Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten und allgemein ukrainische Nationalisten gelernt, wie man in kurzer Zeit eine große Menschengruppe effizient ermorden kann. Durch die Erschießungen, durch die Deportationen, durch ihre Beteiligung. Und dieses Wissen, diese Methoden haben sie 1943 und 1944 angewendet, um die polnische Bevölkerung in diesem Gebiet zu ermorden und sie aus diesem Gebiet zu vertreiben.
Die bereits seit langem dort auch ansässig war, neben der ukrainischen Bevölkerung.
Genau. Die polnische Bevölkerung hat dort seit Jahrhunderten gelebt und die Polen, die dort gelebt haben, haben diese Gebiete als ihre Heimat betrachtet, weil sie keine andere gekannt haben. Hätte man ihnen gesagt, sie sollten in das Gebiet von Lublin oder Warschau umziehen, dann hätten sie das empfunden wie den Umzug in ein anderes Land. Und die Gebiete, in denen sie dort seit Jahrhunderten gelebt haben, das war ihre Heimat. Deshalb war die Vertreibung für sie unverständlich und diese Gewalt der ukrainischen Nationalisten noch mehr. Also auf der Ebene der Gewalt sehen wir große Überschneidungen zwischen dem Nationalsozialismus und der radikalen Form des ukrainischen Nationalismus.
Nach dem Krieg hat Bandera weiter in Deutschland gelebt, hat in München gelebt und gewirkt. Inwieweit hat er denn dort den Kampf dann der ukrainischen Partisanen oder des ukrainischen Nationalismus gegen die Sowjetunion oder die jetzt zu einem Teil der Sowjetunion gewordene Ukraine geführt oder beeinflusst?
Die ukrainische aufständische Armee, die von der OUN gegründet wurde 1943, hat gegen die Sowjetunion und die ukrainische aufständische Armee war diese Armee, die die Gebiete der Westukraine von den Polen gesäubert hat. Sie hat gegen die Sowjetunion bis in die späten 1940er, frühen 1950er Jahre gekämpft, Widerstand geleistet. Und Bandera hat versucht, sie zu unterstützen. Seine tatsächliche Unterstützung war sehr eingeschränkt, weil er aus München wenig machen konnte. Er hat mit den Geheimdiensten gearbeitet, mit dem amerikanischen Geheimdienst, mit dem britischen Geheimdienst, später mit dem Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet und hat mit ihrer Hilfe eigene Leute in die Westukraine geschickt, oft mit Flugzeugen. Das hatte aber eigentlich nun dazu geführt, dass der NKVD und KGB Bandera ausspionieren konnten, weil die Leute, die Bandera dort geschickt hat, wurden schnell gefasst. Einige wurden umgedreht, wurden zurückgeschickt, um Bandera auszuspionieren. Und von anderen haben die sowjetischen Geheimdienste Informationen über Bandera und seine Organisation in Westdeutschland erhalten.
Bandera wurde 1959 vom sowjetischen Geheimdienst durch einen Giftgasanschlag in München umgebracht. Das hat sicher zu seinem Ruf als Märtyrer stark beigetragen. In unserem Gespräch würde ich sagen, ist bislang deutlich geworden, dass Bandera starke Verbindungen zu faschistischem, zu nationalistischem Denken, aber auch zur Umsetzung dieses Denkens in die Tat hatte. Jetzt frage ich mich, das ist ja doch stark auch das, was wir in den letzten Jahren auch von Putin hören. In der Ukraine sind Banderistas sozusagen oder Bandera-Anhänger an der Regierung, das sind Nazis, das sind Faschisten. Jetzt könnte man ja sagen, ist da nicht was dran?
Ja, das sind eigentlich zwei Fragen, die Sie stellen. Die erste Frage ist nach dem Mord, der ihn tatsächlich in einen Märtyrer umgewandelt hat und dazu geführt hat, dass sich der Bandera-Kult weiterentwickelt hat, jetzt in der ukrainischen Diaspora, die in Westdeutschland gelebt hat, in Großbritannien, Australien, den USA zu dieser Zeit gelebt hat und die Bandera nach diesem Attentat zu einem Helden etabliert hat und ihn jedes Jahr und später alle 5 oder 10 Jahre an ihn erinnert hat. Das heißt, Veteranen der Organisation ukrainischer Nationalisten Journalisten sind zu einem Wanderergrab gefahren nach München und haben dort die Erinnerungsveranstaltungen organisiert. Sie haben auch viele andere Teile der ukrainischen Diaspora radikalisiert und in den Kult involviert, weil Bandera zu einem Symbol des Kampfes gegen die Sowjetunion geworden ist. Er war auch gut dafür geeignet, weil er sich zu dieser Zeit, als die Morde gegen Juden ausgeführt wurden, ein Teil davon, und als die Morde gegen Polen ausgeführt wurden, nicht in der Ukraine war. Er saß viel Zeit im Gefängnis, schon in Polen vor dem Zweiten Weltkrieg hat er einige Jahre im Gefängnis verbracht. Dann haben ihn die Deutschen verhaftet und haben ihn in Berlin und Sachsenhausen gehalten. Und nach dem Ende des Krieges, während des Kalten Krieges, wurde er durch den KGB, durch den sowjetischen Geheimdienst ermordet. So konnte man ihn als ein Opfer aller Regime darstellen, die die Ukraine besetzt haben. Also er war gut dafür geeignet, zu einem Symbol des Kampfes gegen die Sowjetunion zu dieser Zeit zu machen. Und die andere Frage, die Sie stellen, die ist nach dem, was Putin heute sagt und nach dem, was die ukrainischen Nationalisten waren. Und hier müssen wir scharf trennen. Es gibt natürlich Überschneidungen. Putins Aussagen sind aber politischer Natur. Putin ist kein Historiker. Er erzählt teilweise vollkommen absurde Sachen über die ukrainische Geschichte. Und er erzählt sie nicht, um jemanden zu informieren oder zu zeigen, dass er irgendwelche historischen Bücher über die Ukraine gelesen hat und sich für die ukrainische Geschichte interessiert, sondern er instrumentalisiert sehr stark die ukrainische Geschichte, um den Krieg in der Ukraine weiterzuführen. Insoweit ist Putin ein Kriegsverbrecher, jemand, der einen Krieg eingeleitet hat, einen Krieg schon seit 3 Jahren führt und der für den Mord von vielen Ukrainer verantwortlich ist. Und sein Umgang mit der Geschichte muss stark verurteilt werden. Das bedeutet aber nicht, dass man Bandera rehabilitieren sollte und dass man die Geschichte des ukrainischen Faschismus apologetisch oder selektiv schreiben sollte. Das hilft weder der Ukraine noch irgendeinem anderen Staat. Die Geschichte des ukrainischen Nationalismus sollte so geschrieben und so erzählt werden, wie sie sich aus einer kritischen Betrachtung ereignet hat. Es gibt Überschneidungen zwischen den beiden Narrativen, aber meine Empfehlung ist immer scharf zu trennen zwischen der eigentlichen Geschichte, die durch Wissenschaftler entsteht, und durch irgendwelchen politischen Geschichten, die durch Putin oder andere Gegner der Ukraine erzählt werden.
Von der Theorie her würde ich Ihnen da vollkommen recht geben, oder gebe ich Ihnen da vollkommen recht. Wie ist es in der Praxis? Ich denke zum Beispiel an so einen Ruf oder so einen Slogan wie Slava Ukraini. Sie machen in Ihrem Buch deutlich, dass unter Bandera mit einem erhobenen Arm, der durchaus Ähnlichkeiten hat mit dem Hitlergruß. Also sprich, das war ein faschistischer Gruß. Er ist heute nicht nur von Zelensky, sondern von vielen Politikern, auch von deutschen Politikern am Ende irgendeiner Solidaritätsbekundung, wird oft Slava Ukraini gesagt, Ruhm der Ukraine. Kann man das klar trennen und kann sagen, das ist heute was ganz anderes als damals, deswegen ist diese Aussage heute nicht irgendwie verwerflich? Oder sollte man ihn eigentlich lieber nicht mehr nutzen? Weil, wenn man sich überlegt, wie er auch genutzt wurde, was getan wurde mit diesen Worten, dann ist er eigentlich kaum noch geeignet, um zu sagen, das ist eine Ukraine, wie wir sie wollen.
Für mich als Historiker ist es ganz klar, dass man diesen Gruß heute nicht nutzen sollte und praktizieren sollte. Es wird aber gemacht aus einem anderen Grund als damals. Wie Sie gesagt haben, damals war das ein faschistischer Gruß. Er existierte noch vor dem Faschismus in der Ukraine, wurde aber dann im Laufe des Faschismus durch die UN schnell umgeprägt als ein faschistischer Gruß. Und danach und heute auch wird ja umgedeutet als ein Gruß, der den Zusammenhalt der Ukraine und den Kampf gegen Putin symbolisieren sollte. Das ist aber nur dann möglich, wenn man Aspekte der ukrainischen Geschichte verdrängt. Und zu diesen Aspekten der ukrainischen Geschichte gehört vor allem die Geschichte der UN, die Geschichte des Faschismus, Geschichte des Holocaust, Geschichte des Antisemitismus in der Ukraine. Nur wenn man das verdrängt, kann man den Gruß heute so benutzen, wie er durch Zelensky, andere ukrainische Politiker oder deutsche Politiker, wie Sie sagen, benutzt wird.
Ich will noch mit einer schwierigen Frage enden. Bandera hat sehr stark das Nationale, das nationalistische Denken gemacht. Hat ganz klar das Vaterland, das Volk als ethnische Einheit über das Individuum gestellt. Und damit quasi auch sein Leben für das Vaterland zu opfern, ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir heute uns anschauen, dass die Ukraine sich seit 3 Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, dann könnte ich mir vorstellen, sind da auch eine ganze Menge Menschen dabei, die sagen, ich kämpfe und entziehe mich dem nicht, auch weil ich vielleicht geprägt bin von einem gewissen Nationalismus. Aber in der konkreten Situation muss ich auch sagen, ich habe eine gewisse Hochachtung von den Menschen, die kämpfen gegen diesen übermächtigen Feind und sozusagen verhindern, dass die Ukraine einfach überrollt wurde. Aber ich kann mir gut vorstellen, es sind manche dabei, die auch im Sinne Banderas vielleicht handeln, ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob ich meine Frage deutlich machen konnte. Also dieser Widerspruch, wie würden Sie damit umgehen? Ist Ihnen klar sozusagen, was da die richtige Haltung ist? Oder ob haben Sie so eine ganz klare Haltung dazu?
Nee, ich würde ganz klar sagen, dass man für den Kampf gegen Putin Bandera nicht braucht. Dass man auch ohne Bandera und die UN kämpfen kann. Wenn man mit Bandera und UN gegen Putin kämpfen will, dann muss man, wie ich schon gesagt habe, Teile der Geschichte von Bandera und anderer ukrainischer Nationalisten verdrängen. Weil wenn man das nicht verdrängen würde, dann würde man wissen, dass sie für Massenmorde verantwortlich waren, dass sie mit Nazi-Deutschland zusammenarbeiten wollten. Und wenn die Kämpfer, die heute gegen Putin kämpfen, wenn sie dieses Wissen nicht verdrängen, sondern akzeptieren würden, dann würden sie wahrscheinlich im Kampf gegen Putin aufhören, weil irgendwelche Verwirrungen in ihren Köpfen entstehen würden, denke ich mir. Also nur durch die Verdrängung kann man den Bandera-Kult nutzen, um gegen Putin zu kämpfen.
Wobei das klang jetzt für mich auch ein bisschen so, wie das würde sie vielleicht so verwirren, dass sie das Kämpfen aufhören würden und vielleicht eher sagen würden, ich bin nicht mehr bereit, für dieses Land mein Leben zu geben. Also könnte das durchaus sein, dass die Ukraine dann schneller diesen Krieg verlieren würde. Also ich empfinde es als einen enormen Widerspruch, weil ich kann nur von meiner Seite aus nur sagen, ich möchte nicht, dass Putin gewinnt. Das soll nicht heißen, alles ist recht, solange er nicht gewinnt. Aber wissen Sie, was ich meine?
Ich möchte auch nicht, dass Putin gewinnt, aber ich möchte, dass die Ukraine zu einem demokratischen Land wird, in dem demokratisch mit der Geschichte kritisch umgegangen wird. Und solange der Bandera-Kult und Kulte von anderer Personen in der Ukraine bestehen, ist ein kritischer Umgang in der Ukraine nicht möglich. Deshalb sage ich, für mich, aus meiner Sicht, kann man bestimmt einen anderen Weg finden, wie man gegen Putin kämpft, ohne Bandera zu verehren. Man kann sich auf andere Aspekte der ukrainischen Geschichte berufen, die nicht so problematisch wie Bandera und die UN waren.
Ihr Buch ist im englischen Original, es ist ja Ihre Doktorarbeit, vor gut 10 Jahren erschienen. Und Sie haben es damals auch versucht, diese Doktorarbeit, die wesentlichen Erkenntnisse in der Ukraine in Vorträgen vorzutragen. Sie sind nicht auf besonders viel Gegenliebe gestoßen. Wie ist das? Gibt es in der Ukraine eine Bereitschaft unter Historikern, unter Intellektuellen, sich diesen Schattenseiten der eigenen Geschichte beziehungsweise zumindest dieser Person zu stellen?
Sehr, sehr eingeschränkt. Sie haben schon die Veranstaltungen damals 2012, 2 Jahre vor der Veröffentlichung des Buches genannt. Damals war nur das Manuskript fast fertig. Es konnte nur eine Veranstaltung stattfinden in der deutschen Botschaft. Die anderen konnten gar nicht stattfinden, weil die Svoboda und andere Kräfte eingegriffen haben und die Veranstalter eingeschüchtert haben. Ja, danach wurde das Buch ins Ukrainische und ins Russische übersetzt, auch ins Polnische. Jetzt ist die deutsche Übersetzung publiziert worden. 2 Monaten kommt die spanische Übersetzung heraus. Aber diese Ablehnung der kritischen Geschichte von UN oder der eigentlichen Geschichte von der UN, die existiert weiter. Und das ist ziemlich beängstigend. Das ist verbreitet natürlich in den rechtsradikalen Organisationen, aber nicht nur dort, sondern eigentlich in breiten Teilen der Gesellschaft. Und dazu muss man leider auch Intellektuelle und Historiker zählen. Die beteiligen sich vielleicht nicht in so einem Ausmaß an dem Bandera-Kult wie Rechtsradikale oder Neofaschisten, aber die stehen auch weitestgehend unkritisch Bandera gegenüber.
Herr Rosolinski, liebe, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.